Ja, wir haben gerade von Christian gehört und auch in den Liedern gesungen, wie unfassbar vielfältig die Gnade Gottes ist. Und wir werden uns jetzt nicht mit allen Aspekten der Gnade beschäftigen, aber wir möchten uns ein paar Merkmale der Gnade anschauen, die Paulus im Titusbrief, in Titus 2, in den Versen 11 bis 14 beschreibt. Und kurz zum Kontext des Briefes. Paulus hatte seinen Mitarbeiter Titus auf der Insel Kreta zurückgelassen, um den Menschen, die auf der Insel durch Paulus und seinen Dienst gläubig geworden waren, zu unterstützen. Er sollte sie unterrichten, wie sie Gott wohlgefällig leben sollen und bei ihnen in den entstandenen Gemeinden Älteste, also Leiter der Gemeinde, einzusetzen. Nun, wer waren die Kreter oder wie waren die Kreter? Im Titusbrief finden wir eine Beschreibung von ihnen, und zwar in Titus 1, Vers 12. Da heißt es, einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Die Kreter zeichnete also aus, dass sie Lügner, böse und faul waren. Und auch wenn das sicher nicht auf jeden Kreter in gleicher Weise zugetroffen ist, war das die Gesellschaft, in der die Christen lebten. Und ich glaube, wenn wir unsere Gesellschaft ansehen, sehen wir leider auch keinen großen Unterschied, oder? Die Christen sollten jedenfalls in dieser Gesellschaft, in diesem Umfeld so ganz anders leben. Sie haben ja selber früher ohne Gott und nur für sich selbst gelebt und sie sind jetzt Christen geworden und Paulus ruft sie auf, nun als Christen ein völlig anderes Leben zu leben, gute Werke zu tun. Sie sollten ein Licht, ein Zeugnis für Gott sein. Und davon sprechen auch die Verse vor unserem Text im Titusbrief. Paulus schreibt da Titus, was er jeder Gruppe in der Gemeinde, also alte Männer, alte Frauen, junge Männer und auch Sklaven oder Arbeitnehmer sagen soll, wie sie leben sollen, um ein Licht zu sein. Ich möchte das mal vorlesen. Titus 2, die Verse 1 bis 10. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, dich viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit. Gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Die Christen sollen als Lichter leben, damit die Botschaft Jesu hell leuchtet in dieser dunklen Umgebung. Und sie sollen dieser Botschaft Ehre machen. Und dann, nach diesem Text, kommen die Verse 11 bis 15. Und da heißt es dann, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen, niemand soll dich geringschätzen. Also Vers 11 beginnt dann mit einem Denn. Paulus schreibt jetzt in den Versen 11 bis 14 den Grund so eines Lebens und wie so ein Leben überhaupt möglich ist. Er spricht von der Gnade Gottes. Das ist der Grund, das ist die Grundlage oder auch die Quelle, wo dieses Leben als Licht herkommt. Und wir wollen uns jetzt genau ansehen, wie Paulus diese Gnade beschreibt. das erste Merkmal oder das erste, was wir sehen, ist die heilbringende Gnade. Das sehen wir in Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Die Gnade Gottes ist erschienen. Gott ist schon immer als der gnädige Gott den Menschen erschienen. Gott ist gnädig, das sehen wir überall in der Bibel. Nur um Beispiele zu nennen, wir sehen Jona, der eine zweite Chance bekommt. Wir sehen, wie die Stadt Ninive verschont wird. Wir sehen, wie Gott Mose einen Mörder gebraucht, um das Volk aus Ägypten zu befreien. Wir sehen, wie gnädig Gott mit seinem Volk umgeht, obwohl sie sich immer wieder ja gegen Gott wenden. Und wir sehen die Psalmisten zum Beispiel, die ja fast in jedem Psalm davon schreiben, wie gnädig Gott ist. Und mit Jesus ist die Gnade in Person sichtbar geworden. Die Gnade ist erschienen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, ganz Mensch und ganz Gott, um Heil zu bringen. Und Paulus schreibt hier, die Gnade ist heilbringend für alle Menschen. Und das impliziert, dass alle Menschen Heil brauchen. Nun, was ist mit dem Heil gemeint? Wovon müssen wir Menschen überhaupt geheilt werden? Nun, Jesus, geht es um weit mehr als um die Qualität deines Lebens auf dieser Erde und um unsere körperlichen Wunden und Leiden. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um deine und um meine Seele. Jesus ist der Arzt der Kranken und der Richter der Welt. So wird er in seinem Wort vorgestellt. Und die Diagnose und das Urteil dieses Arztes und Richters lautet, alle sind des Todes. Es gibt nämlich ein großes Problem. Durch die Sünde sind wir Menschen todkrank. Jeder Mensch hat ein sündiges Wesen, das uns seit dem Sündenfall Adam und Evas angeboren ist und aus dem unsere sündigen Taten fließen. Und vielleicht fragst du dich, was Sünde ist. Wir sündigen, wenn wir nicht so leben, wie Gott es möchte. Wir wollen unser eigener Gott sein. Wir wollen selber bestimmen, was für uns gut und richtig ist. Und weil wir Sünder sind, sündigen wir immer und immer wieder. Wir können gar nicht anders. Das ist unser Zustand. Und vielleicht fragst du dich, was ist das Problem daran? Nun, Sünde trennt uns von Gott. Gott ist absolut perfekt. Gott ist heilig. Ja, und sündige Menschen können nicht in Verbindung kommen mit einem absolut heiligen Gott. Gott muss Sünde richten. Der Lohn der Sünde, so sagt es die Bibel, ist der Tod, der ewige Tod, die Hölle, das Getrenntsein von Gott. Gott ist der gerechte Richter und er muss Sünde strafen. Und wir können nichts machen, das uns irgendwie annehmbar macht von Gott. Die Beziehung wiederherzustellen, die zerbrochen ist, das Wohlgefallen Gottes wiederzuerlangen, liegt nicht in unserer Macht. Wir können den Maßstab Gottes nicht erfüllen, weil dieser Maßstab absolute Perfektion bedeutet. Wir Menschen sind also Sünder und haben nichts als den ewigen Zorn Gottes verdient. Aber Gottes Gnade ist erschienen. Und diese Gnade ist heilbringend für alle Menschen. Gott liebt uns. Und er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Gott kann aber uns nicht einfach so vergeben und das wäre ungerecht. Und deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus ist auf die Welt gekommen und hat das perfekte Leben, das wir hätten leben müssen, aber es nicht schaffen, für uns gelebt. Er ist ans Kreuz gegangen und hat unsere Sünden, die wir getan haben, auf sich genommen und ist am Kreuz für diese Schuld gestorben. Und er bietet uns einen Tausch an. Wenn du an ihn glaubst, wenn du dein Vertrauen in ihn setzt, dann gibt er dir sein perfektes Leben und nimmt im Gegenzug dein sündiges Leben auf sich. Und wir stehen dann als Heilige vor Gott. Und wir können wieder in die Gemeinschaft mit Gott kommen, in der Gemeinschaft mit Gott sein. Die Beziehung ist wiederhergestellt. Wir sind versöhnt mit Gott. Und die Bibel spricht davon, dass wir nun Kinder Gottes sind, von Neuem geboren sind, dass wir neue Menschen sind, die nicht mehr unter der Macht der Sünde stehen und dass Gott durch den Heiligen Geist in uns wohnt und wir in Ewigkeit bei ihm sein werden. Das ist das Heil, das er uns bringt. Wir, die wir die Hölle verdient haben, bekommen unvorstellbaren Reichtum in Jesus. Für uns ist es ein freies Geschenk, aber für Jesus war es unfassbar teuer. Er hat mit seinem Blut am Kreuz bezahlt. Und es war seine freie Entscheidung aus Liebe. Der Arzt ist auf diese Welt gekommen, bevor wir überhaupt verstanden haben, dass wir krank sind, und hat uns Rettung angeboten. Und ein paar Verse weiter beschreibt Paulus das auch in Titus 3, in den Versen 3 bis 7. Ich möchte das einmal vorlesen. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Paulus sagt in meinen Worten, als die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erschien, als eben diese Gnade Gottes erschien, da hat er uns aufgrund seiner Barmherzigkeit, nicht weil wir so tolle Menschen sind oder weil wir irgendwas Gutes getan hätten, sondern allein aufgrund seiner Barmherzigkeit gerettet. Und diese Rettung geschah durch das Bad der Wiedergeburt. Jesus hat uns sozusagen mit seinem Blut reingebadet. Er hat uns unsere Schuld vergeben und er hat uns zu neuen Menschen gemacht. Und der Heilige Geist ist in uns gekommen und beginnt uns zu erneuern. Warum? Damit wir gerecht vor Gott stehen und Zutritt zum ewigen Leben, dem Himmel, haben. Das ist die Gnade, die erschienen ist und allen, die an Jesus glauben, Rettung, Heil bringt. Allen wird die Versöhnung angeboten. Aber nur wer Jesus als Heiland annimmt, wird gerettet. Du musst dein Vertrauen in den Arzt legen, der dich von deinem todkranken Zustand retten kann. Also Gnade verändert unseren Zustand von verlorenem Sünder zu freiem Kind, von tot zu lebendig, von verloren zu gerettet. Und das ist ja das erste Merkmal, die heilbringende Gnade. Das zweite Merkmal, das sehen wir in Vers 12, das ist die erziehende Gnade. Vers 12, sie nimmt uns in Zucht, also die Gnade nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Nun, manche denken, die Gnade würde uns dazu führen, so zu leben, wie wir wollen. Gott vergibt uns ja eh. Gott ist ja gnädig. Es ist nicht so schlimm, wenn ich sündige. Aber Gnade ist kein Freibrief zum Sündigen, sondern Gnade erzieht. Mit der Errettung sind wir neue Menschen geworden. Wir sind vom Neuen geboren. Aber leider können wir immer noch sündigen. Wir haben immer noch sündige Verhaltensweisen in uns und auch noch sündige Wünsche. Der Unterschied ist, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Und Gott beginnt uns jetzt zu erziehen. Wie eben Kinder von ihren Eltern erzogen werden, erzieht uns unser himmlischer Vater auch. Und das macht er fehlerlos und in völliger Liebe. Gott ist mit der Errettung noch nicht fertig mit uns. Er möchte uns immer mehr seinem Bild gleichgestalten. Wir sollen Gottes Heiligkeit in dieser Welt widerspiegeln. Und diesen Prozess der Erziehung, den nennt die Bibel auch Heiligung. Wir werden immer heiliger. Und das ist eine Art Trainingsprozess, eben Erziehung. Es ist nicht so, dass wir nach der Geburt plötzlich alles wissen und alles können und uns verhalten, wie man sich verhalten soll, sondern es ist eben ein Prozess. Und dieser Erziehungsprozess Gottes dauert unser Leben lang. Und dabei müssen wir etwas ablegen, etwas verleugnen und stattdessen etwas tun, so wie wir das in Vers 12 gelesen haben. Wir müssen die Gottlosigkeit und weltlichen Begierden verleugnen und stattdessen besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben. Gottlosigkeit bedeutet, so zu leben, als würde es Gott nicht geben. Und die weltlichen Begierden sind das, wovon die Welt uns Glück verspricht. Reichtum, Macht, Ehre, außerehelicher Sex. In Wirklichkeit bringt das nur kurzfristig Glück und zerstört unsere Beziehung zu Gott. Diese Dinge sollen wir verleugnen, uns ganz bewusst davon abwenden. Und das ist nichts Passives, sondern es ist eine Entscheidung, die zu aktiven Handlungen führt. Wir müssen uns bewusst von bestimmten Verhaltensweisen oder auch Dingen in unserem Leben trennen, die unsere Begierden wecken. Und es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Social Media, schlechte Musik, im Grunde alles, was uns von Jesus ablenkt. Und dann sollen wir stattdessen besonnen oder auch selbstbeherrscht, gerecht und gottesfürchtig leben. Wir müssen als Christen lernen, nicht für diese Welt zu leben, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Gott hat uns von der Macht der Sünde befreit. Und wir leben jetzt nicht mehr für Geld, Karriere, Macht und Anerkennung, die weltlichen Begierden eben, sondern wir leben für Jesus. Und das ist ein Prozess, den Gott uns führt, nachdem wir gerettet worden sind. Wenn wir in diesem Prozess immer mehr voranschreiten, werden wir auch immer mehr als Licht in dieser Welt leuchten. Und die Menschen werden unsere guten Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. Das ist das Ziel, dass durch unser Leben Jesus geehrt wird. Wir leben nicht mehr kontrolliert von unseren Wünschen und Verlangen, sondern von Jesus. Unser Verlangen wird es immer mehr sein, Jesus zu ehren. Wir wollen immer mehr so sein wie er. Wir werden immer mehr den Charakter und das Wesen Gottes widerspiegeln, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Treue in dieser Welt leben. Und wir werden immer mehr erkennen, was Sünde in den Augen Jesu ist. Wir werden immer mehr die Sünde hassen und Jesus lieben. Und wir können nicht sagen, Jesus ist mein Herr und Heiland, Jesus ist mein Retter und in unseren Sünden weiterleben. Wer so etwas macht, hat wahrscheinlich die Gnade Gottes nie wirklich verstanden und erlebt. Ja, wir dürfen zu Gott kommen, so wie wir sind, aber wir dürfen nicht so bleiben, wie wir sind. Gott überführt uns von Sünde und er erzieht uns. Und wie erzieht Gott uns? Er tut es zum einen durch sein Wort, ja, indem wir die Bibel lesen, indem wir Predigten hören oder gute biblische Musik hören. In 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Gott arbeitet an uns durch den Heiligen Geist, der uns ja überführt, durch andere Menschen, die uns auf etwas hinweisen und manchmal auch durch Umstände. Und außerdem verändert er uns unser Denken und unser Wollen, er verändert unser Herz. In Philipper 2, Vers 13 sagt Paulus, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Je mehr wir in der Gemeinschaft mit Gott und anderen Christen leben werden, werden wir in Jesus Bild verwandelt werden. Wir müssen dem Heiligen Geist Raum in unserem Leben geben, uns mit Jesus oder von Jesus füllen lassen. Wir müssen Jesus in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Und dann werden wir von uns selbst wegschauen und damit beschäftigt sein, ihm zu gefallen. Je mehr wir in der Gemeinschaft mit ihm sind, desto mehr werden wir ihm ähnlicher. Und wir können uns aber auch Gottes Wirken und Erziehen bewusst entgegenstellen. Ja, wie ein Kind, das sich gegen die Erziehung seiner Eltern stellt, können wir das auch. Wir können den Heiligen Geist betrüben. Wir können uns gegen Gottes Erziehungsmaßnahmen sträuben. Das Wort Gottes nicht lesen oder nicht darauf hören, nicht in die Gemeinde gehen, nicht beten und bewusst in Sünden leben. Und dann werden wir nicht wachsen. Wir werden Gott nicht ähnlicher werden. Aber das ist nicht das, was Gott möchte. Und er wird uns dann als liebender Vater züchtigen, vielleicht schmerzhafte Wege gehen, damit wir verstehen. Wen Gott liebt, den züchtigt er, heißt es in der Bibel. Es ist ein Gnadenbeweis, dass er uns erzieht, auch wenn wir es vielleicht nicht verstehen. Wir müssen wissen, der Satan will uns in den Verstrickungen der Sünde gefangen halten, Gott aber will uns völlig davon befreien. Jesu Erziehung bewahrt uns vor den Folgen unserer Sünde und führt uns in die völlige Freiheit und Erfüllung. Er hat uns gemacht und er weiß, was wir brauchen. Und unsere größte Erfüllung ist es, wenn wir aufhören, für uns zu leben und stattdessen für Gott leben, weil dafür sind wir geschaffen. Also Gnade verändert unser Handeln, Denken und Fühlen in das Ebenbild Gottes hinein. Kommen wir zum dritten Merkmal. Das sehen wir in Vers 13. Und das ist die hoffnungsschenkende Gnade. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Wir leben in dieser Welt als Kinder Gottes in dem Prozess der Heiligung, indem wir oder während wir auf die glückselige Hoffnung erwarten und darauf warten, dass ja Jesus erscheint. Wir sind in dieser Welt, wir sind aber nicht von dieser Welt. Wir leben hier noch in Schwierigkeiten und Leid, aber wir wissen, dass Jesus wiederkommt und für uns den Himmel vorbereitet. Wir erwarten die Wiederkunft unseres Gottes und Retters Jesus. Darauf leben wir hin. Und wenn er kommt, wird diese Welt vergehen und Gott wird alles neu machen. Wir werden Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen und im Himmel mit ihm leben. Und um einen Vorgeschmack von dieser Herrlichkeit zu geben, möchte ich euch aus der Offenbarung vorlesen. Offenbarung Kapitel 21, die Verse 1 bis 8. Da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Jesus kommt wieder und wir als Gläubige, wir warten darauf. Für uns Kinder Gottes wird es der herrlichste Tag sein. Für die, die nicht an Gott glauben, wird es der schrecklichste Tag sein. Er kommt als Richter und alle, die nicht im Buch des Lebens stehen, also die, die nicht an Jesus geglaubt haben, werden gerichtet werden. Alles entscheidet sich hier und die Frage ist, nimmst du dieses Gnadengeschenk Jesus an? Nun, wenn wir auf diese Hoffnung warten, dann bestimmt das auch unser Leben hier und jetzt. Denn das, worauf du wartest und das, worauf du hoffst, das bestimmt dein Handeln. Wenn du auf ein bestimmtes Ereignis wartest, dann drehen sich deine Gedanken die ganze Zeit darum. Wir sehen das besonders bei Kindern. Ja, wie ein Kind, das auf seinen Geburtstag wartet und nur noch darüber spricht, was es sich zum Geburtstag gewünscht hat. Wenn wir auf Jesu Wiederkunft ganz bewusst warten, wenn wir das im Fokus haben, mit Perspektive Ewigkeit leben, dann werden wir hier in unserem Leben unsere Entscheidungen anders treffen, Prioritäten anders setzen, unsere Zeit anders einteilen, als wenn wir für uns und für diese Welt leben. Die weltlichen Sachen werden in den Hintergrund gerückt. Es geht nicht mehr darum, wie ich möglichst viel und möglichst schnell Geld mache, wie ich Ansehen erlange oder möglichst viel Spaß habe, sondern wir wollen Jesus ehren. Wir wollen möglichst viele mit in den Himmel nehmen. Wir leben für Jesus und trachten zuerst nach seinem Reich. Wir sammeln Schätze im Himmel und nicht auf der Erde. Und wir geben unsere Zeit und unsere Ressourcen Gott. Die Hoffnung der Herrlichkeit ist Motivation für unsere Heiligung. Und ich habe mir die Frage gestellt, wartest du so auf die Wiederkunft Jesus? Ich glaube, je jünger man ist, desto schwieriger ist es. Aber ich möchte ja uns alle herausfordern, mit Perspektive Ewigkeit zu leben. Es lohnt sich, alles für Gott hinzugeben. Gott wird es belohnen. Und die Hoffnung der Herrlichkeit, wie ich das eben schon sagte, macht meine Motivation aus. Wir sind auf dieser Welt nur durchreisende Gäste. Ja, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das schreibt Paulus in Philipper 3, in den Versen 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Diese Hoffnung ist nicht wie eine irdische Hoffnung, ich hoffe, dass morgen irgendwie schönes Wetter wird, sondern die Hoffnung ist eine Gewissheit. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Wie herrlich wird es sein, wenn wir Jesus sehen, der für uns gestorben ist. Gnade schenkt Hoffnung und diese Hoffnung verändert unseren Fokus. Und ich glaube, es gäbe noch sehr viel über diese Hoffnung zu sprechen, aber aus Zeitgründen müssen wir ja zum nächsten Punkt gehen. Und der nächste Punkt ist Ziele der Gnade. Ich lese Vers 14. Der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Jesus hat uns erlöst. Er hat sich selbst für uns hingegeben, um uns von der Gesetzlosigkeit, der Sünde, der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen zu erlösen. Er hat uns freigekauft aus der Sklaverei der Sünde mit seinem eigenen Blut. Wir sind befreit von der Macht der Sünde, befreit von dem Lohn der Sünde. Er hat uns gereinigt, uns ist vergeben. Wir sind sein Eigentum, wir sind Kinder Gottes. Wir haben die Ewigkeit geschenkt bekommen. Und das gibt uns enorm viel Grund, dankbar zu sein. Aber es geht bei der Errettung nicht nur um uns. Hier heißt es, Jesus hat sich selbst für uns hingegeben, um für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wir sind eben Jesu Eigentum. Wir sind seine Gemeinde und er ist das Haupt. Wir sind seine Herde und er ist der Hirte. Und wir leben nicht mehr für uns, sondern für unseren Herrn. Wir sollen gute Werke tun. Wir sollen als Licht in dieser Welt leuchten. Ja, lasst uns das nicht vergessen in unserem Alltag. Wir sind Kinder Gottes, damit wir gute Werke tun. Klar, wir sind Kinder Gottes ohne Werke, ja, allein durch Jesu Werk, das er am Kreuz für uns getan hat. Aber Gott erzieht uns, er reinigt uns immer mehr, damit wir eifrig sind, gute Werke zu tun. Wir sind halt eben auch, wie alles andere, durch ihn, für ihn und zu ihm hin geschaffen. Es geht um seine Ehre. Damit ja die Menschen unsere guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel preisen. Das Ziel der Errettung ist, Leben in völliger Heiligung hervorzubringen. Nun, das ist die Gnade, die Paulus hier in den Versen beschreibt. Das ist die verändernde Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist heilbringend für alle Menschen. Wenn du an Jesus glaubst, hast du das Heil. Aber wenn du noch nicht an ihn glaubst und Jesus nicht persönlich kennst, dann möchte ich dich einladen, Jesus kennenzulernen, das Geschenk der Gnade im Glauben anzunehmen und gerettet zu werden. Jesus ist für alle Menschen erschienen. Was hindert dich? Das zweite ist die erziehende Gnade. Die Gnade lässt uns nicht da, wo wir sind, sondern die Gnade erzieht uns. Wir kommen zu Jesus, wie wir sind, aber wir bleiben nicht, wie wir sind. Lässt du dich erziehen oder stellst du dich dem Wirken Gottes entgegen? Drittens, die Gnade schenkt Hoffnung. Wir warten auf die herrliche Ewigkeit und leben mit dem Fokus und der Perspektive auf das Kommen Jesu. Weil Jesus uns zu sich holt, wollen wir für ihn leben und ihn mit unserem Leben dienen und ehren. Und das vierte, das Ziel der Gnade, alles führt zu seiner Ehre. Er hat uns gerettet, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und uns zu reinigen, damit wir eifrig sind, gute Werke zu tun. In Titus 3, Vers 8 schreibt Paulus: Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Ich möchte enden mit den Worten, mit denen auch Paulus seinen Brief an Titus beendet: Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Dann. Ja, Vater, ich danke dir für deine unfassbare Gnade. Ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, um am Kreuz für unsere Schuld zu sterben, Herr, damit wir gerettet sein können, damit wir ewiges Leben haben. Ich danke dir, dass du in uns lebst und dass du uns erziehst. Ich möchte dir bitten, dass du uns da hilfst, uns wirklich von dir verändern zu lassen. Ich danke dir für die Hoffnung, die du schenkst, dass wir in Ewigkeit bei dir sein werden. Und ich möchte dir bitten, dass du uns im Alltag diesen Fokus auf dich und auf dein Wiederkommen schenkst, dass wir für dich leben, für dein Reich und nicht für diese Welt. Ja, und ich möchte dir bitten, dass durch unser Leben dass du verherrlicht wirst, dass du geehrt wirst. Danke für deine unfassbare Gnade. Amen.